Klaus, sag mal, hast du eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr?
Ja, klar, alkoholfreier Januar. Also das mache ich jetzt echt schon richtig lange. Ja.
Und wie klappt das so erfahrungsgemäß? Ziehst du das durch?
Ja, das klappt ganz gut. Also ich trinke dann immer so alkoholfreies Bier. Ich ändere jetzt mein Verhalten nicht so groß, nur die Getränke. ja, und was ist mit dir? Also hast du Vorsätze?
Ja, ich finde eigentlich Neujahrsvorsätze immer so ein bisschen Quatsch, aber ich würde das mit diesem Veganuary vielleicht nochmal ausprobieren. Ja. Also den ganzen Januar über keine tierischen Produkte essen. Habe ich auch schon mal gemacht, so für 2 Wochen und fand es eigentlich eine ganz schöne Idee, um mal so ein bisschen mehr auf die Ernährung und die Umwelt zu achten.
Ja, das finde ich aber krass. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, zumindest bei mir nicht.
Nee, warum nicht? Nee,
das ist, glaube ich, zu viel Verzicht. Also das ist, glaube ich, echt schwer, das dann wirklich durchzuziehen. Und also wenn es um die Umwelt geht, dann frage ich mich auch, bringt das jetzt was am Ende? Ne? Also wenn ich jetzt überhaupt kein Fleisch mehr esse oder kein Joghurt oder kein Honig mehr esse oder so, dann löst das ja jetzt nicht direkt die Klimaprobleme der Welt am Ende.
Ja, genau darum geht's heute. Was bringt es, wenn wir unser individuelles Verhalten ändern? Aber wo sind auch die Grenzen und wo müssen Politik und Wirtschaft übernehmen?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Kerstin Ruskowski
und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und wir erzählen euch hier heute in unserer kleinen Spezial-Silvester-Neujahrsfolge, was gute Vorsätze im Bereich Klima- und Umweltschutz bringen.
Ja, können wir als Einzelne überhaupt was bewegen oder muss das an anderer Stelle passieren?
Und da sagt der Journalist und Autor Thoralf Staudt, der sich schon lange mit dem Thema Erderwärmung befasst, zum Beispiel ganz klar:
Mehr politisches Handeln, mehr Engagement, glaube ich, ist wichtiger, als sich jetzt auch noch, weiß ich nicht, die letzte Bratwurst oder den letzten Kilometer im Auto abzutrainieren. Da ist politisches Handeln wichtiger.
Ha, das ist ja schon mal ein sehr wichtiger Punkt, finde ich.
Ja, aber was zum Beispiel so einen Monat vegan leben angeht, da glaube ich persönlich, dass das schon was bringen kann. Also selbst wenn ich das erstmal nur einen Monat lang durchhalte und nicht dauerhaft, dann ist es ja trotzdem eine neue Erfahrung und am Ende nehme ich vielleicht dauerhaft was mit und bestelle mir zum Beispiel im Restaurant mal was anderes als einen Schnitzel, ja, auch ohne dann für immer vegan zu leben.
Ja, ja, da hast du natürlich recht. Also vegan leben, das kann tatsächlich eine wichtige Stellschraube sein fürs Klima. Also das sagen jetzt nicht nur Menschen, die sich so ernähren. Mhm. Das zeigen auch Studien, also eine Studie der Uni Oxford, die sagt sogar, eine vegane Ernährung ist vermutlich die größte Stellschraube, die wir als Einzelpersonen so haben, um unseren Einfluss auf die Erde zu minimieren.
Warum ist das denn so ein großer Faktor? Also weniger tierische Produkte, das heißt dann sofort weniger Treibhausgase.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn wir mal auf den kompletten Treibhausgasausstoß der Menschheit gucken, dann kommt davon bis zu einem Drittel von der Lebensmittelproduktion, also vom Feld oder Stall bis zu uns nach Hause, ist also schon mal eine ziemlich große Zahl. Und die Fleischproduktion allein, die hat den größten Anteil. Also Nahrung, die auf tierischen Produkten basiert, die verursacht mindestens doppelt so viel Treibhausgase wie pflanzenbasiertes Essen. Das ist aber auch noch nicht alles, denn wenn Pflanzen angebaut werden, dann wird im Vergleich zu tierischen Produkten weniger Wasser und weniger Fläche gebraucht. Es gibt also eine ganze Reihe positiver Effekte.
Das heißt, wenn wir Treibhausgase einsparen wollen, und das müssen wir ja insgesamt als Menschheit, ja, dann ist vegane Ernährung da schon mal ein ganz guter Ansatz. Hm. Aber bringt das denn auch schon was, wenn ich das wirklich dann nur für einen Monat mache, also eben nur im Januar zum Beispiel?
Ja, das ist schwer zu sagen, wie viel ein Monat jetzt wirklich bringt. Also es gibt so veganen Rechner im Netz, da heißt es dann, du rettest ein Tier pro Tag, wenn du dich vegan ernährst. Ist aber eigentlich zu kurz gegriffen, denn wenn du das für einen Monat machst, dann änderst du ja nicht das System. Also viele Dinge, die passieren ja trotzdem weiter, weil der Markt gar nicht so schnell reagieren kann wie du jetzt. Also der Regenwald, der wird trotzdem für dich gerodet und Tiere werden getötet und es wird viel Wasser verbraucht.
Also du meinst, da stoppt jetzt keiner die Kettensäge, weil ich bei Insta gepostet habe, ich mache jetzt Veganuary.
Genau, ja.
Okay, aber für dich ist es ja nichts, hast du gesagt. Ja. Aber du hast ja auch schon mal einen Apfel gegessen zum Beispiel, der ist ja auch vegan. War das dann eher so ein Versehen?
Ein großes Versehen. Es kommt schon mal vor, dass ich auch einen Apfel esse, durchaus. Ich glaube, ich bin da also ziemlich normal. Also ich bin unterwegs wie die meisten gerade. Also rund 10% der Leute in Deutschland, die essen letzten Umfragen zufolge vegetarisch. 3% sind vegan, ja, das machen vor allem Frauen und Menschen unter 30. Das ist also immer noch eine große Ausnahme, muss man sagen. Auch wenn es das jetzt je nach Bubble, in der wir unterwegs sind, vielleicht anders vorkommt.
Also mal ehrlich, bei mir hat das bisher auf Dauer auch noch nicht geklappt. Ne? Ich esse auch noch Fleisch, aber halt seltener als früher. Also ich gehöre zu den FlexitarierInnen. Ja. Kannst du dir sowas denn vorstellen? Also dass du so ein bisschen was veränderst an deiner Ernährung?
Also das versuche ich auch immer mal wieder. Das ist ja auch alleine schon gesund, nicht so viel Fleisch zu essen. Und für das Klima bringt es ja aber auch was, wenn man da dauerhaft zumindest ein bisschen was macht. Also es gibt auch eine schöne Rechnung aus einer Studie aus Großbritannien. Wenn da die Leute, die normalerweise so 100 Gramm Fleisch am Tag essen, dauerhaft nur noch die Hälfte essen würden, also 50 Gramm Fleisch, dann wären das, also von den Treibhausgasen her, wäre das so, als würde man 8 Millionen Autos weniger auf den Straßen haben in Großbritannien. Und das addiert sich natürlich ganz schön auf.
Ja, das klingt nach viel, aber halt auch nach viel Verzicht, wenn man gerne Fleisch isst, ne? So direkt mal die Hälfte nur noch. Aber wo wir schon bei klimaschädlichen Autos sind gerade. Mobilität ist ja auch ein ziemlicher Batzen, was Treibhausgase angeht. Ja. Das wäre ja vielleicht auch ein guter Vorsatz, weniger Auto fahren, weniger fliegen.
Ja, also gut 20% der Treibhausgase insgesamt, die kommen in Deutschland aus dem Verkehr. Da lässt sich also auch viel machen. Weniger Flüge etwa, wo es halt geht.
Ja, das ist bei mir ja leider so ein bisschen schwierig. Also mein Freund kommt aus Neuseeland und da gibt es dann doch so alle 2 Jahre mal einen Besuch bei den Verwandten.
Klar.
Die kann man ja auch nicht besuchen, ne? Und es ist auch schon ganz schön schön in Neuseeland.
Ja, glaube ich.
Aber ich kann mir das nicht schön rechnen, ne? Also hin und zurück fliege ich quasi einmal um die Welt und selbst wenn wir sonst gar nicht fliegen, ist unser CO2-Fußabdruck zu groß.
Und das, obwohl du eigentlich viel mit dem Lastenrad unterwegs bist, ne?
Ja, das ist manchmal echt kacke, also dass man sowas dann einfach nicht ernsthaft ausgleichen kann.
Ja, also ich bin dafür ja viel mit dem Auto unterwegs, um das jetzt mal zu sagen. Hm. Was du nicht so oft machst dann im Vergleich.
Stimmt.
Aber beim Fliegen, da habe ich im Herbst jetzt mal drauf verzichtet. Also ich bin mit dem Nachtzug nach Süditalien gefahren, weil da eben Schienen lagen, habe ich gedacht. Also warum nicht mal diese Schienen nutzen?
Kann man
mal
machen. Ja, ja und wie war? Und wie lange hast du gebraucht bis da runter?
Also im Zug waren das insgesamt 26 Stunden mit zweimal umsteigen und im Flieger wären es irgendwie 2 Stunden gewesen oder so.
Ja, das steht halt in keinem Verhältnis. Nee, war wahrscheinlich auch noch teurer.
Nee, es war ungefähr gleich teuer tatsächlich. Ah, ja. Das war irgendwie schon wichtig, dass wir das mit in der Rechnung hatten, dass es nicht so viel teurer sein sollte oder so. Aber es war ganz gut. Es hat auch nachher keiner gefragt, wie es jetzt in Kalabrien war, sondern alle wollten nur wissen, wie es im Zug dann gewesen ist.
Ja, und wie war es im Zug? Also kannst du das empfehlen? Wäre das ein guter Vorsatz, vielleicht auch öfter so zu verreisen?
Also ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Das war jetzt leider ein sehr alter Zug. Der war auch eher so laut, der war so ruckelig. Also geschlafen habe ich jetzt nicht so toll. Und zurück ging es dann auch mit dem Flugzeug. Nee, also es war vorher schon klar, weil die Zugverbindungen, die waren so schlecht, das hat einfach nicht gepasst, dann diese Nachtzüge wieder mit zurückzunehmen. Ja, und Fliegen ist ja eigentlich heutzutage klar die Regel und nicht die Ausnahme. Aber diese lange Bahnreise, das war jetzt wirklich mal echt, also es war was anderes. Also da habe ich mir für 2024 auch vorgenommen, ja, nochmal so eine Zugreise kann ich mir gut vorstellen, so nach London oder mal nach Rom, da bin ich jetzt schon ein bisschen angefixt.
Ja, und für deine ganz persönliche Klimabilanz dieses Jahr war es ja wahrscheinlich auch nicht so schlecht.
Ja.
Also gibt es denn noch mehr große Bereiche, die wir uns angucken können? Also wo wir individuell einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können? Also Ernährung, Mobilität hatten wir jetzt schon. Beim Wohnen gibt es doch auch viel zu holen, also bei Energie und Heizen.
Ja, massig. Also ziemlich easy und auch oft nicht teurer ist halt Ökostrom. Ganz einfacher Tipp. Also für Strom muss man ja so oder so zahlen. Und in der Regel kannst du auch selber bestimmen, dann wer das Geld bekommt. Also auch in Mietwohnungen funktioniert das meist. Der Wechsel ist wirklich einfach und gut. Gute Ökostromanbieter, die garantieren auch, dass sie das Geld dann wieder investieren in neue regionale Wind- und Solaranlagen. Beim Thema Heizen ist das dann oft schon schwieriger.
Ja, gerade wenn man zur Miete wohnt, da steht dann einfach die Gasheizung oder Etagenheizung oder
ist halt so,
wenn du Pech hast, auch Öl und der Anbieter ist oft auch fix. Da habe ich jetzt mal eine Zahl. Fast 20% der Treibhausgase in Deutschland entstehen, um Gebäude zu heizen, zu kühlen oder um Warmwasser bereitzustellen.
Ja, da gibt es natürlich trotzdem Möglichkeiten, jetzt was zu machen. Also die Frage ist, was will man wirklich machen davon? Also du kannst natürlich weniger heizen, klar, aber dann hast du es halt ziemlich kalt zu Hause und das muss man halt auch wirklich wollen.
Ja, dann ziehst du dir halt noch einen Pulli an, klar.
Ja, oder du ziehst dir direkt 2 Pullis an, dann kann man auch nochmal darauf achten, dass man auch richtig Stoß lüftet, mal richtig gut kalte Luft reinlässt und die Fenster nicht auf Kipp hat.
Ja.
Aber irgendwann hört es halt auch mal auf mit den Tipps und mit den Tricks.
Also du meinst, weil man als einzelner Mensch halt auch nicht alle Klimaprobleme der Welt alleine lösen kann und sich dann irgendwann vielleicht auch damit nur noch schlechte Laune macht.
Ja, also in Deutschland verursacht jeder Mensch rund 10 Tonnen ungefähr Treibhausgase im Jahr. Das Ziel ist, dass jeder Mensch nur etwas im Bereich von einer Tonne braucht, idealerweise sogar weniger. Dann wäre die Last halt weltweit gerecht verteilt. Und eine Tonne ist mit unserem Lebensstil aber völlig unmöglich. Also wir sind so eingebunden in bestimmte Strukturen, da hat man erstmal keine Chance, das jetzt irgendwie klimagerecht hinzubekommen.
Ja, siehst du, und da habe ich mit meinem Familienbesuch in Neuseeland dann schon komplett verloren. Einmal hin und zurück habe ich schon gut 13 Tonnen CO2 verursacht.
Krass. Ja, jetzt haben wir viel drüber gesprochen, was ich als Einzelner so alles machen kann, um meinen Beitrag zu leisten für Klima und die Zukunft unseres Planeten. Und dabei haben wir auch schon festgestellt, dass der Effekt so ein bisschen begrenzt ist.
Ja, weil wir mit so individuellen Verhaltensänderungen ziemlich schnell an Grenzen stoßen, solange sich die Rahmenbedingungen nicht verändern, sprich das System. Also wenn du am Ende der Einzige bist, der was ändert, deine Veränderung aber nicht dazu führt, dass sich auch was am System verändert, dann ist der Effekt eher so, Aber zusammen wird ein Schuh draus und das passiert eigentlich auch automatisch.
Weil was ich mache, hat normalerweise ja auch Auswirkungen auf andere, ist so die Idee.
Ja, idealerweise schon. Also klar, nur weil du mal eine Weile vegan lebst oder mit dem Zug fährst oder sogar dauerhaft, dann gibt es deswegen nicht sofort weniger Treibhausgase. Mhm. Aber wenn du deinen FreundInnen und Familie erzählst, dass du das mit dem Veganuary zum Beispiel mal ausprobiert hast und es eigentlich ganz cool war und auch gar nicht so kompliziert, dann denken die vielleicht, cool, der Klaus, klingt gut, probiere ich auch mal aus. Und wenn das dann viele Leute machen und es dadurch dann eine größere Nachfrage gibt nach veganen Produkten in Supermärkten und Restaurants, dann verändert sich halt auch das Angebot. Und das wiederum macht es dann einfacher, auch für Menschen, die nicht vegan leben, sich vielleicht mal für was Veganes zu entscheiden, einfach weil es da ist.
Okay, also das wäre also ein Beispiel dafür, dass individuelles Verhalten andere beeinflusst und was dann wiederum die Nachfrage verändert und am Ende dann das Angebot, also dann was am System macht sozusagen.
Genau, weil du deine Freunde inspiriert hast sozusagen. Es gibt dafür auch den Ausdruck ökologischer Handabdruck, analog zum ökologischen Fußabdruck.
Also CO2-Fußabdruck, der zeigt, wie viel ich zum Klimawandel so beitrage durch meine persönlichen Treibhausgasemissionen.
Genau.
Und dazu sollte man aber auch vielleicht wissen, dass vor allem der Mineralölkonzern BP das gepusht hat, also vor fast 20 Jahren, in einer Werbekampagne, um die Aufmerksamkeit wegzulenken von der Verantwortung der Industrie und hin zu den einzelnen Menschen.
Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Trotzdem finde ich, ist es ganz interessant, mal so einen CO2-Rechner mit den eigenen Daten auszufüllen, einfach um so eine Vorstellung zu bekommen.
Ja, okay.
Aber zurück zum ökologischen Handabdruck. Der ist so ein bisschen das Gegenteil vom CO2-Fußabdruck, könnte man sagen. Der beschreibt nämlich, wie sich dein Verhalten und dessen Wirkung auf andere positiv aufs Klima auswirkt. Peer Pressure oder positiver den Herdeneffekt. Das hat der US-amerikanische Verhaltensforscher Sean Ellis im Deutschlandfunk so erklärt.
Auf jeden Fall. Es gibt einen Herdeneffekt. Wir Menschen haben die Tendenz, das Verhalten unserer Freunde und Nachbarn zu imitieren. Und eines der kosteneffektivsten Mittel, um Individuen zu ermutigen, Klimaschutz- und Anpassungsstrategien zu übernehmen, ist es, eine soziale Norm um sie herum zu schaffen.
Ja gut, da könnte man jetzt aber auch böse sagen, ja Nachmacher oder so. Also bei manchen führt das ja vielleicht auch eher zum Gegenteil. Also dass die denken, wenn die anderen sich schon kümmern, dann kann ich ja so weitermachen wie bisher.
Klar, kann auch passieren. Aber Alice sagt, eigentlich ist es normal und menschlich, dass wir uns mit anderen vergleichen. Und das können wir uns bei solchen Verhaltensänderungen für den Klimaschutz zunutze machen. Also Alice nennt da das Beispiel, dass Leute motiviert werden, Strom und Gas zu sparen, wenn sie auf ihrer Rechnung sehen, dass die Nachbarn weniger verbrauchen. Plus in dem Fall sparst du ja auch noch Geld. Und die Nachbarn zeigen eben, dass es tatsächlich geht.
Und die Idee ist dann, dass man sich dann sozusagen gegenseitig ansteckt mit diesem positiven Verhalten fürs Klima und dann werden es immer mehr Leute und dann hat man irgendwann diese Herde. So.
Genau, und Herde heißt ja auch Masse und die kann Druck ausüben auf Unternehmen, aber zum Beispiel auch auf die Politik. Und das wiederum kann dann die Rahmenbedingungen verändern, also im Klartext Regeln, Standards und sogar Gesetze.
Das klingt jetzt nach einer schönen Theorie, aber die Realität, die sieht ja aktuell ganz anders aus. Also nicht zuletzt, weil der Klimaschutz gerade in den Hintergrund gerückt ist, auch wegen der vielen Krisen, die es gerade gibt. Und es ging ja auch andersrum, also dass die Politik erst die Regeln und die Gesetze macht.
Ja, das finden viele auch nicht so toll. Und für Politikerinnen und Politiker ist es auch nicht unbedingt zu empfehlen. Also die Grünen-Politikerin Renate Künast hat zum Beispiel vor 10 Jahren im Bundestagswahlkampf einen Veggie-Day in deutschen Kantinen vorgeschlagen. Und das kam nicht so gut an.
Okay, das heißt, es ist schon besser, wenn die Veränderungen sozusagen von unten kommen.
Ja, weil es dann nicht erzwungen ist und weil dadurch dann die veränderten Rahmenbedingungen auch besser von den Menschen mitgetragen werden. Aber wahr ist auch, dass die von oben geplanten Maßnahmen mehr bringen als die individuellen.
Also sowas wie mehr Steuern auf Sprit, das keiner persönlich hinbekommt, das muss dann von oben kommen, ja.
Ja, zum Beispiel. Oder auch positiver, ein besser ausgebauter und günstigerer öffentlicher Nahverkehr. Also so, dass wir in der Stadt eigentlich auch gar keine Autos mehr brauchen. Der norwegische Psychologe Per Espen Stoknes hat das in seinem TED-Talk so erklärt.
It is clear, however, that individual solutions
also er sagt, individuelle Lösungen sind nicht genug, aber mit ihrer Hilfe entsteht stärkere Unterstützung von unten für politische Maßnahmen und Lösungen, die dann ausreichen. Und deswegen ist es aus seiner Sicht so wichtig, dass die Menschen mitgenommen werden und sich engagieren.
Okay, zusammenfassend könnte man sagen, wir brauchen beides, individuellen Einsatz für mehr Klimaschutz und Veränderungen im System. Also wenn das dann gut ineinander greift, dann verändert sich auch im größeren Stil was im Alltag.
So ist das. Und wenn ihr zu Hause das alles nochmal genauer nachlesen wollt, wie individuelles Verhalten und systemische Veränderungen zusammenhängen, dann findet ihr dazu eine ziemlich gute Zusammenfassung bei den Kolleginnen und Kollegen von klimafakten.de. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
Ja, und noch ein paar andere Sachen natürlich. Mhm. Gute Vorsätze ist ja heute unser Thema und da haben wir auch mal ein bisschen rumgefragt, zum Beispiel bei Thoralf Staudt, den haben wir eben schon kurz gehört. Er beschäftigt sich als Journalist und Buchautor schon lange mit dem Thema Klimawandel.
Wenn ich einen guten Vorsatz empfehlen würde, dann den, sich politisch für Klimaschutz stark zu machen. Entweder in irgendeiner NGO, in einer Aktionsgruppe, in einer Partei oder so. Oder auch in seinem direkten Umfeld. Einfach nur darüber reden und sagen, dass einem das Klima wichtig ist, dass man sich richtige Sorgen macht, dass man eine stärkere Klimaschutzpolitik wünscht. Das ist wichtig, weil ein Problem ist die sogenannte Schweigespirale, die wir bei vielen Themen sehen, unter anderem aber eben auch beim Klima, dass Leute, die gegen Klimapolitik sind, die sind laut, die treten überall auf, die sind auf sozialen Netzwerken viel aktiver als die vielen, vielen Leute, die in der Mehrheit sind, die mehr und bessere, stärkere Klimapolitik wünschen. Kurz gesagt, mehr politisches Handeln, mehr Engagement, glaube ich, ist wichtiger, als sich jetzt auch noch, weiß ich nicht, die letzte Bratwurst oder den letzten Kilometer im Auto abzutrainieren. Da ist politisches Handeln wichtiger.
Auch Markus Rex hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Der ist Polarforscher, Klimaforscher, Physiker und Bestsellerautor. Und er sieht die Verantwortung ganz klar nicht bei uns als Individuen.
Ich wünsche mir für 2024, dass der Klimaschutz in Deutschland nicht nach Kassenlage erfolgt. Dafür ist er einfach zu wichtig. Und es ist ja so, dass die für den Klimaschutz notwendigen Investitionen, die wir tätigen müssen, sowieso weit größer sind, als das staatliche Mittel jemals zulassen werden. Das heißt, wir müssen hier die privaten Investitionen von Wirtschaft und Gesellschaft mobilisieren. Und dazu müssen wir die Rahmenbedingungen im nächsten Jahr hoffentlich noch schneller und massiver in die Richtung weiterentwickeln, dass der Klimaschutzweg für jeden Beteiligten auch der ökonomisch, der wirtschaftlich erfolgreiche Weg wird. Denn dann können wir, glaube ich, sehr viel schneller als in der Vergangenheit vieles erreichen. Und das wäre mein Wunsch für 2024, dass wir damit auch vorankommen.
Und Klaus, hat sich was geändert an deinen Vorsätzen fürs neue Jahr jetzt durch die Folge?
Also ich habe mir schon 1-2 Sachen vorgenommen, aber vielleicht so ein bisschen weniger Fleisch würde nicht schaden. Sowohl gesundheitlich, aber natürlich auch klimamäßig. Mhm. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Bei dir, wie sieht's aus?
Ja, ich glaube, ich würde mir nicht so einen Stress machen. Also auch jetzt mit dieser Idee vom Veganuary. Ich glaube, es bringt halt mehr, da auf Dauer ein bisschen was umzustellen. Und ich finde es auch okay, wenn man mal ein Schnitzel oder ein Steak isst, wenn man da Lust drauf hat und sich da jetzt nicht zu sehr in Verzicht übt.
Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist das aber, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt. Ne? Also man kann echt sich Sachen vornehmen, man kann sich überlegen, was man so fürs Klima machen kann, aber alle Probleme auf einmal kann man ja ohnehin nicht lösen. Ne?
Nee, geht ja gar nicht. Also stattdessen lieber Schritt für Schritt und sich auch von dem großen Ganzen nicht verunsichern lassen.
Deine Minute Natur.
Ja, zum Schluss nehmen wir euch natürlich auch heute wieder mit raus an die frische Luft.
Und wir drehen mit euch eine Runde im frischen Schnee.
Klaus und Kerstin sagen Tschüss, guten Rutsch.
Ja, und nicht wundern, nächste Woche gibt es keine neue Folge von Update Erde. Wir machen eine Mini-Pause und kümmern uns ein bisschen um unsere guten Vorsätze.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.